Ja, ich begrüße euch wie immer noch einmal hier von dieser Stelle und ich bringe wie immer die Grüße von Mama mit. Die Grüße meiner Schwester hat sie heute selbst erledigt. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich wünsche euch auch nochmal alles Gute, alles Liebe für das Jahr 2019. Ich habe meine Predigt heute überschrieben, zwei Männer mit Vergangenheit als Untertitel Unser Wollen. Und ich möchte mit euch zwei Verse aus dem Kapitel oder aus dem Brief des Jeremia vorlesen. Und zwar der erste steht in Jeremia Kapitel 18. Jeremia Kapitel 18, ein ähnlich wachrüttelndes Wort, wie die ganze Offenbarung ist. Und ich hoffe, das hält auch bei uns allen etwas an. Jeremia Kapitel 18, die Verse 10 bis 12. Tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht mehr hört, so lasse ich mich auch des Guten bereuen, dass ich ihm erweisend zugesagt habe. Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr, siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und plane einen Anschlag gegen euch. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und bessert eure Wege und eure Taten. Sie aber sagen, daraus wird nichts. Zu wem sprach hier Jeremia? Zu seinem Volk? Zu uns? Daraus wird nichts. Der zweite Text steht in Kapitel 44. Kapitel 44, die Verse 16 und 17. Was das Wort betrifft, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich hören, sondern wir wollen ganz bestimmt all das tun, was aus unserem eigenen Munde hervorgegangen ist. Der Königin des Himmels Rauchopfer darbringen, ihr Trankopfer spenden, so wie wir es getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere Obersten, in den Städten Judas und in den Straßen Jerusalems. Da hatten wir Brot die Fülle und es ging uns gut, und wir sahen kein Unglück. Die Himmelskönigin war damals schon modern. Ne? Alles das, was du gesagt hast, wollen wir nicht tun. Unser Wollen. Zwei Beispiele der ablehnenden und verachtenden Handlung Gott gegenüber. Fast direkte Rede über Jeremia. Die haben ihn nach Hause geschickt. Was du uns sagst, wollen wir nicht tun. Vieles lässt sich daran anreihen, wenn ihr das Alte Testament lest. Unendlich vieles. Das goldene Kalb. Sie haben gerade das Rote Meer durchquert und sagen dann, du hast uns aus Ägypten geführt. Aber das war ja das alte Israel. Aber zur Zeit Jesu war es da anders. Lesen wir aus dem Neuen Testament, Johannes 1, Vers 11. Johannes Kapitel 1, Vers 11. Hier klagt einer. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ist das nicht dasselbe wie damals, zur Zeit Jeremias? Und jetzt einige Schlaglichter in Lukas, in Lukas Kapitel 4, da werde ich einige Texte lesen, Lukas Kapitel 4, zunächst der Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge, um dort vorzulesen. Vers 21. Er aber fing an zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schriftstelle vor euren Ohren erfüllt worden. Er sagt also hier, ich bin gekommen, die Kranken zu heilen und so weiter. Aber der wichtige Text ist, Diese Dinge sind alle vor euren Ohren erfüllt. Vers 24. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Vers 28. Alle in der Synagoge wurden voll Wut, als sie das hörten. Und Vers 30. Sie nahmen also Steine und wollten ihn steinigen, er aber stritt mitten durch sie hindurch. Eine schöne Begegnung mit seiner Vaterstadt, nicht wahr? Ja, töten, wenn irgendwas im Wege steht, vernichten. Das ist der allerbeste Weg, nicht wahr? Der sagt dann kein Wort mehr. Und etwas, was uns noch sehr zu Herzen gehen sollte, steht in Matthäus Kapitel 23. Das sagt einer unter Tränen. Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. War das anders im neuen Israel? Frage, ist es anders bei uns? Ihr habt nicht gewollt? Diese bittere Klage eines Mannes über sein Volk? Wir sind Laodicea. Wollen wir auch manchmal nicht? Ja, und zu diesem kommt noch, was in Johannes Kapitel 2, die Verse 23 und 24 steht. Johannes Kapitel 2, Verse 23 und 24. Aber als er zu Jerusalem war am Passa, fest glaubten viele an ihm, wegen seiner Zeichen und Wunder. Jesus aber selbst vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Auch uns. Zu denen, denen das Töten das wirksamste war, um Menschen zu vernichten, das wirksamste Mittel, gehörte auch ein anderer, und zwar unser Apostel Paulus. Und mit ihm möchte ich in die Apostelgeschichte gehen, Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Hier heißt es: Saulus aber schnaubte immer noch Drohen und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen mit, damit, wenn er einige des Weges, das heißt auf dem Wege Jesu Christi wären, fände Männer wie Frauen, sie gebunden nach Jerusalem führt. Weg mit denen. Apostel Paulus war darin sehr eifrig. Wir haben nun zwei Männer mit Vergangenheit. Bevor wir uns mit Jesus und mit Paulus beschäftigen, Jesus der Klagende, Paulus der Wutschnaubende, in Bezug auf das Wollen, möchte ich die Frage an uns richten. Wollen wir oder wollen wir nicht? Es waren ja nicht die Heiden, zu denen er gesprochen hat, Jeremia. Es waren auch nicht die Heiden, zu denen Jesus gesprochen hat. Es war sein Volk. Wir wollen nicht. Wie sieht unser Nichtwollen aus? Jesus erklärt in einer seiner Reden ganz deutlich, damit wir wissen, was wir meinen mit dem Wollen und Nichtwollen. Heute müssen wir viel Bibel lesen, denn da steht das alles drin. In Matthäus Kapitel 21, Matthäus Kapitel 21, die Verse 28 bis 31. Matthäus 21, Verse 28 bis 31. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er trat hin zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, gehe heute hin in den Weinberg und arbeite. Er aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn, und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der antwortete und sprach: Ja, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat wohl den Willen des Vaters getan? Ich kann mir vorstellen, als der Vater ankam zu dem ersten Sohn, sagte er: Ach du liebe Zeit, was will der denn jetzt schon wieder? So hat er sich ja auch aufgeführt, ne? Ich gehe nicht. Aber dann hat doch etwas bei ihm angeklopft. Arbeite heute im Weinberg. Ich kann mir nicht aussuchen, wann ich gehe, wenn Jesus mich ruft. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, weiß ich, ob ich morgen noch da bin? Ja, arbeite heute. Wir wollen mit unserer Antwort, ob wir wollen oder nicht, warten, bis wir das Leben Jesu und das des Paulus in Bezug auf dieses Wollen uns vor Augen gemalt haben. Jesus, aufgewachsen in Armut, früh zu Hause an irdische, schwere körperliche Arbeit gewohnt, der hat wohl nie gesagt, ich will nicht. Der hatte Augen für das, was getan werden muss. Dem musste man nicht sagen, nun mach doch endlich. Er war auch der Miternährer, das Vorbild für seine Brüder oder Halbbrüder, wie auch immer. Es war keine Arbeit für ihn zu viel. Er war sich für keine Arbeit zu schade. Ich möchte nicht wissen, wie viele blaue Flecken er hatte. Er war Mensch wie wir. Er musste lernen, auch mit Werkzeug umzugehen. Wie oft er sich auf den Finger geschlagen hat. Wie oft er als Kind auch hingefallen ist. Er hat diese Dinge alle erlebt, genauso wie wir. Er hatte nie die Möglichkeit, aus der Sicht der damaligen Leute in höhere Schulen zu gehen. Auf der anderen Seite die Pharisäer- und Judenschulen, die wollte er auch nicht besuchen, weil er wusste, was da unterrichtet wurde. Er hat auch mal gehört, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Sohn eines Zimmermanns, selbst ein Zimmermann. Ich weiß nicht, wie weit die Menschen auch wussten, wie seine Geburt zustande gekommen ist. In unseren Augen war er ja dann ein uneheliches Kind. Alles Voraussetzungen, die ihn nicht zum Kreise der Pharisäer gehören ließen, zu den Obersten. Er gehörte zum Fußvolk, und das hatte ein junger Mann mit 30 Jahren erreicht. Wenig, sehr wenig. Paulus, er sagt etwas von sich selber, und das lesen wir auch nach, in Apostelgeschichte 22. Apostelgeschichte 22, die Verse 3 und 4. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, der vornehmste Lehrer damals. Unterwiesen nach der strengen väterlichen Sitte des Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute wisst, ein Eiferer für Gott. Ich habe aber diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und sie dem Gefängnis überlieferte. Was konnte der Paulus von sich sagen? Er war erstens mal in eine reiche Familie reingeboren worden. Er war nachher Zeltmacher wie sein Vater, die haben eine Menge Geld verdient. Wir wissen ja, dass zu den jüdischen Festen so und so viele Tiere geschlachtet wurden. Aus diesen Tierfällen wurden die Zelte gebaut. Er hat bei Gamaliel studiert. Er war ein Pharisäer als junger Mann. In der Bibel wird er oft als Jüngling bezeichnet. Ihm wurden Briefe anvertraut, um die Menschen, die auf dem Wege Jesu waren, zu beseitigen. Er gehörte also zur Oberschicht. Er war voller Tatendrang und Sendungsbewusstsein. Er war also keiner, der aus Nazareth kam, von dem man sagen konnte, na, was wird wohl aus Nazareth Gutes kommen? Ein junger Mann, der dem Tode des Stephanus zugestimmt hatte, In der Luther-Übersetzung steht sogar, er hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Es war ja Ketzer, der musste weg. Er war auf dem besten Weg nach oben. Für beide Männer kam nun der Augenblick des Wollens oder des Nichtwollens. Das Nichtwollen Jesu muss ich ganz kurz erklären. Jesu hat nie nicht gewollt, ans Kreuz zu gehen. Er hat immer gesagt, ich muss ja nach Jerusalem, ich werde sterben. Der Erlösungsplan ist sein Plan. Sein Gebet in Gethsemane, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, gleicht einer ganz anderen Geschichte. Zur Erlösung brauchten wir nur unschuldiges menschliches Blut. Es musste ja immer der Priester mit Blut in den Tempel gehen. Aber das, was der Vater von ihm erwartete, wo er vor zurückscheute, war etwas, was zur Erlösung nicht unbedingt dazugehörte. Die 3 Stunden am Kreuz erlebte Jesus, um das zu erleben, was Menschen erleben müssen, die nicht erlöst werden. Das ewige Aus. Und davor hatte Jesus Angst im Garten Gethsemane. 3 Stunden Finsternis am Kreuz, um das zu empfinden, was Menschen empfinden, die hören müssen, es ist zu spät. Ja, das war sein Nichtwollen, wenn möglich. Aber dazu sagte er auch ja. Und Paulus, welche Antwort erhielt er? Der Wegbereiter für die Mission. Bei Jesus für die Vergangenheit, die er aufarbeiten musste, die Gegenwart und die Zukunft, war das Wollen für ihn und für uns das Wichtige. Sonst wäre es mit uns aus gewesen. Und bei Paulus, wir wissen, wie hart er herangenommen wurde von dem einen. Ich weiß nicht, wie wir uns das vorstellen können, das vor Damaskus. Das war für diesen Mann wie ein Hammerschlag. Nichts stimmte mehr, was er getan hat. Gar nichts mehr. Jesus schenkte ihm 3 Tage Blindheit, damit er sehend wurde. Jesu, bitte nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dann erhielt er ja auch die Stärkung durch die Engel. Denn wir bekommen unser Ja oder seine Kraft für unser Ja. Und Paulus sagt, zitternd, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das war eine Kehrtwendung innerhalb eines Augenblickes. Das Wollen ist in jedem Fall ein Tun, auch bei uns heute. Wenn wir wollen, dann müssen wir tun. Reden hilft nicht viel. Arbeite im Weinberg und zwar sofort. Steh auf, gehe hin in die Stadt Damaskus, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Er konnte schon nichts mehr sehen, er musste geführt werden. Ist das nicht hart, wenn man eine Aufgabe bestimmt bekommt, wenn man die sich nicht aussuchen darf? Ich möchte machen, was ich will. Der hat die Antwort bekommen, dir wird gesagt, was du tun sollst. Das klingt nicht wie Musik in unseren Ohren, aber für Paulus war es Musik. Wisst ihr warum? Er hat ihn gesehen. Von da an gab es für Paulus nur noch ein Wollen. Mit der Hilfe des Herrn, ohne Vorbehalte. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Bereich gab im Leben des Paulus, wo er sagte, da klammer ich dich mal aus, hier bin ich dran. Machen wir doch, ne? Oder? Wenn nicht so deutlich, aber es kommt sicherlich auch vor. Er wollte nichts anderes mehr sein, als den Menschen ihn, den er gesehen hatte, zu verkündigen. Er hängte seine Karriere als Pharisäer an den Nagel, wurde arm, er wurde Diener mit Geduld, mit Bedrängnis, mit Nöten, mit Ängsten, mit Schlägen, mit Gefängnis, mit Steinigung. Das liest sich alles so leicht, aber guck mal in den Korintherbrief. Der Paulus hat viel, viel für den Herrn gelitten. Und hat er ihm das nicht vorher gesprochen? Ich will dir zeigen, was du leiden musst um meines Namens Wille. Der Verfolger wurde nun zum Nachfolger bis zum Tode, ja bis zu einem gewaltsamen Tode. Das, was er bei Stephanus beobachtete, ist ihm nachher widerfahren. Diese Biografie liest sich leicht, aber können wir sie überhaupt nachempfinden? Als Einzelkämpfer, der Paulus, aber nicht nur das. Ist es auch für uns möglich? Hast du etwas, wie Paulus ihm versprochen? Paulus stand nun jetzt auf der ganz anderen Seite. Jetzt wurde er verfolgt. Schönes Gefühl, ne? Das, was ich gemacht habe, kriege ich jetzt wieder. Aber er hat ihm auch ein Mittel anhand gegeben, was er damals dem Hesekiel gegeben hat. Schlagen wir auf Hesekiel Kapitel 3. Hesekiel Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Der Hesekiel war ja auch jemand, der erst gedacht hatte, na, schaffe ich das, was der Herr da von mir erwartet? Hesekiel Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören. Jetzt merken wir es schon wieder. Denn sie wollen nicht auf mich hören. Denn das ganze Volk Israel hatte eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Siehe, ich habe dein Angesicht auch hart gemacht, genau wie das Angesicht des Volkes. Hatte Paulus auch eine harte Stirn bekommen, um sich gegen all diesen Wirrwarr durchzusetzen? Und das geht ja auch aus seinen Briefen hervor. Wenn wir die Korintherbriefe lesen, gegen wie viele Dinge musste er die Korinther warnen und wie viele Dinge musste er als arg darstellen. Aber auch Menschen wurden ihm zur Seite gestellt. Er hatte Aufgaben, die er delegieren konnte. Wir hören sehr oft, mein Sohn Timotheus, der Sohn im Glauben oder Titus. Und seine vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das hören wir immer, wenn er einen Brief beendet. Grüß mir den, grüß mir die. Alle nannte er mit Namen. Paulus war nicht alleine. Aber Jesus war alleine. Sie konnten ihm mithelfen. Wir wissen ja auch von Mose, der den, hast du es verstanden? Ja. Von Mose, er durfte über seinen Schwiegervater den Rat bekommen, nimm doch aus dem Volk kluge Männer, die dir beim Richten des Volkes helfen und die ganz wichtigen Aufgaben, die lass zu dir bringen. Und jetzt zu uns, was hindert uns am Wollen? An der Arbeit im Weidenberg, ist es meine Bereitschaft? Geht es nicht manchmal nur um ein bisschen mitmachen. Heute Nachmittag ist Potluck, kannst du mal helfen, die Tische aufzustellen. Ist das vielleicht gemeint? Ich meine, das ist selbstverständlich, dass man dazu fasst, oder? Dass man Arbeit sieht. Tja, wenn ich Zeit habe, dann komme ich. Wir können nicht mehr warten, bis Haus, Hof, Familie, Kinderberuf etc., bis wir das alles in den Griff haben. Beim Paulus ging das nicht. Er konnte nichts von alledem erreichen. Aber er hat das Wichtigste erreicht. Er hat ihn gesehen. Ihm geht es an erster Stelle um ihn in seinem Leben. Uns auch. Laodicea, wir sind zu reich. Sind wir ja auch. Welche Gemeinde verfügt über so viel Bibelwissen wie wir? Aber ist das nicht nur langsam Theorie? Ich habe letzten Sabbat in einer anderen Gemeinde gesagt, weil man der Offenbarung ja immer mit Distanz gegenübersteht. Haben wir schon gehört? Und dann wissen wir im Grunde genommen nichts. Das ist aber doch ein Liebesbrief an uns. Übrigens die ganze Bibel. Wenn ich früher Post erwartete und wir wohnten auf dem dritten Stock, das ist so hoch wie heute der fünfte, dann konnte ich die Treppe runterrasen, Briefkasten aufmachen, geguckt, Brief an mich. Was habe ich dann zuerst gemacht? Umgedreht. Wer war der Absender? Und wir wissen hier, wer der Absender ist. Und der Weg zurück, rauf zur Wohnung, war ganz langsam. Ich habe ja unterwegs gelesen. Und mein Vater guckte runter und sagte, da kriege ich mal meine Geschäftspost. geht es uns so, wenn wir die Bibel lesen, oder wir können sie ja jetzt auch hören. Wir können die 5 Entscheidungsbücher von Schwester Weid alle hören. Ja. Wie geht es uns? Matthäus 8, Vers 21 und 22 haben wir ja haben wir nicht gelesen. Matthäus Kapitel 8, Verse 21 und 22. Ein anderer sprach von seinen Jüngern: Herr, erlaube mir, erst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Wen meint er denn hier mit den Toten, die begraben sollen? Die geistig Toten lass die anderen begraben, aber du folge mir nach. Du hast Wichtigeres zu erfahren. Dein Vater kommt unter die Erde, auch ohne dich. Ja, keine Zeit. Wir haben keine Zeit, um Arbeit zu verschieben. Hören wir seine Stimme? Ich habe euch ja kurz mal erzählt, ich weiß es nicht, wie es mir ergangen ist. Ich habe in der Gemeinde 2/3 meines Lebens, das ist ein ganzes Ende, habe ich in der Gemeinde nichts gemacht. Nichts ist untertrieben, ich war immer bei den Kindern. Ich habe Kinderarbeit gehabt und wir hatten in Düsseldorf viele Kinder. Zu Festen manchmal 70 Kinder. Sonntags vormittags hatten wir Kinderschule, da wurde mit ihnen eingeübt für das nächste Kinderfest. Aber in der Gemeinde, ich habe in der Lektion öffentlich keine Antwort gegeben. Ich habe kein Gebet gesprochen öffentlich. Das war nicht drin, ich hatte Lampenfieber. Selbst im Chor musste ich in der 2. Reihe stehen, weil die Knie so gingen. Und dann ist mir etwas Ähnliches passiert wie meiner Schwester. Ich konnte plötzlich immer schlechter sprechen. Und dann hat man mir gesagt, du musst deine Stimmbänder operieren lassen. Die sind auf dem besten Wege, Krebsknoten anzusetzen. Ja, und dann bin ich hingegangen. Das machen die nacheinander. Erst die eine, dann die andere Seite. 14 Tage durfte ich nicht sprechen. Und macht das mal, wenn ihr ein eigenes Büro habt. Ja, ich habe die Kunden angeschrieben. Ich kriegte dann mein erstes Fax mit Klopfzeichen. Ja, das hieß ja. Das hieß nein. Die haben das alle mitgemacht. Ein halbes Jahr später kam das nächste Stimmband dran. Ich konnte mich mit niemandem unterhalten. Immer nur schriftlich. Selbst die Banker haben darauf Rücksicht genommen. Es war auch ein Wunder. Und dann habe ich gesagt bei der 2. Operation: Lieber Heiland, wenn du mir meine Stimme lässt und wenn ich nur noch krächzen kann, ich werde nie mehr nein sagen. Es hat nicht lange gedauert, bis ich mein Versprechen einlösen musste. Lektion machen. Die erste Lektion war Offenbarung 19. Lest man das Kapitel durch. Da gibt es keinen Paralleltext in die Zukunft. Alles in die Vergangenheit. Ja, ich sage, haben wir doch schon alles gehabt. Was soll ich denn machen? Und in meiner ersten Lektion saßen 3 Prediger. Ja, ich sage, ich bin ein Greenhorn. Helft mir dabei. Es war eine wunderschöne Erfahrung. Dann hatte ich die Lektion gemacht, da kam unser Prediger und sagt, die nächste Predigt machst du. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Wisst ihr was? Mein Lampenfieber war weg. Und ich hatte 20 Jahre lang mit meiner Freundin, meiner besten Freundin aus der Schule, Sperre. Wir haben 20 Jahre lang durch ihren eigenen Mann nicht unterhalten. Und dann kam ich zu ihr, wir haben uns dann wieder gesehen, sagt sie, das bist doch nicht du, Inge, ne? So kann der liebe Gott einen verändern. Tja. Ihm geht es in erster Stelle darum, unser Leben auf ein Wollen umzustellen. Um das praktisch zu sagen, Nachfolge heißt, dass wir ganz und gar uns auf ihn als seine Stütze verlassen. Ich hätte das nie gemacht, wenn ich nicht auch diesen Dämpfer bekommen hätte. Ja, und dann sagt er zu uns auch, und das betrifft auch unsere Zeit, einen freudigen Geber hat Gott gerne. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Eine Stunde wollte er nur in Gethsemane. Tja, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, sagt er uns auch. Denn für uns gibt es keine Kölner Heinzelmännchen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von den Kölner Heinzelmännchen kennt. Kennt ihn jemand? Du? Naja, wir von früher kennen die noch nicht. Es waren so Kindermärchen. Du auch? Wir haben sie im Kino gesehen, da waren wir ganz klein. Ich ging gerade zur Schule, Christa noch nicht. Ganz kurz, die Kölner Heinzelmännchen kamen bei Nacht und haben überall Ordnung gemacht. Und die Schneidersfrau wollte nun unbedingt wissen, wer das ist. Und hat dann auf der Kellertreppe Erbsen verstreut. Jetzt gab es natürlich ein Gepolter. Dann ist sie hin und hat die kleinen Zwerge gesehen. Und die kamen nie mehr wieder. Nun müssen wir alleine putzen. Also, wir müssen auch alleine arbeiten. Ich habe erfahren, dass jede Stunde, die ich seiner Aufgabe widme, mit 2 Stunden mir für meine Aufgaben geschenkt werden. Die Zeit vermehrt sich dann oder die Probleme gehen weg. Dass ich sage, da habe ich was dran zu knacken, wie kriegen wir das hin? Und plötzlich war alles ganz einfach. Wenn ich Termine doppelt vergeben hatte, ich denke, lieber Gott, wen schaltest du jetzt aus? Dann sagte einer ab. Ich sage, Dankeschön. So kann er das machen. Ja. So wie Eltern für ihre Kinder sorgen, will ich aber manchmal die Auswahl für meine Arbeit treffen. Und das geht meistens schief. Paulus sagte zu Timotheus, dass die Menschen zwar eine Form des gottseligen Lebens haben, aber seine Kraft verleugnen sie. Mache ich das auch? Wenn wir uns beobachten können, müssen wir zugeben, dass wir es sehr oft auch machen. Wir wissen manchmal ganz genau, was der liebe Gott jetzt zu tun hat. Ne? Das ist die Lösung. Und dann laufen wir ihm voran. Der Heilige Geist kann da nicht mit uns Schritt halten. Ihr versteht, was ich meine. Aber Jesus sagt immer, folgt mir doch hinterher. Ich habe längst deine Dornen flach getreten. Du musst dir nicht die Füße aufritzen. Aber wir tun es immer wieder und immer wieder. Tja. Sie verleugnen deren Kraft. Und das sagt nicht Gott den Heiden draußen, sondern uns. Was du willst, wollen wir nicht tun. Ich meine dann, dass ich selbst der Maßstab bin für alles das, für meine Zeitplanung, für meine Lebensplanung, das mache ich alles alleine. Geht das oft gut? Fällt mir immer der Psalm 73 ein, der Asaf hat ja so geklagt, ne? Den Menschen da draußen geht so gut und uns, bis er wohin ging? Ins Heiligtum und sah ihr aus. Ich will auch manchmal nicht so, wie der liebe Gott will, weil der könnte anders wollen als ich. Und dieses andere Wollen aus meiner Brille passt mir jetzt nicht. Geht uns doch allen so, oder? Ich möchte dann am Schluss mit euch noch 3 Texte lesen von einem Mann, der immer wieder zu ihm zurückgeflüchtet ist. Und zwar in Psalm 10, Vers 14. Psalm 10, Vers 14. Denn du schaust auf Mühsal und Gram, um es in deine Hand zu nehmen. Du überlässt es deiner Arme. Dann Psalm 16, Vers 11. Psalm 16, Vers 11. Moment, ich bin bei 18, der Text hätte nicht gepasst. 16, Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Und Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln. Das ist David. Und ich glaube, das gilt sicherlich auch für uns, für alle anderen Gottesmänner und Gottesfrauen, aber bitte nur nicht für mich. Ne? Das wollen wir nicht tun, sagten sie zu Jeremia. Kann er mein persönliches Leben, mein Wirrwarr auseinanderkriegen? Alle Frauen oder Mädchen, die mal gestrickt haben, die wissen, was es dort bedeutet, wenn die Wolle durcheinander ist. Manchmal ist es nicht zu entwirren, dann muss man das Knäuel rausschneiden und von vorne anfangen. Ja, alle Unwegsamkeiten, alles, was uns begegnet, möchte er entwirren. Lasst uns die Aufgaben annehmen, die Gott uns zuschickt, zu denen er uns ja auch ganz besondere Kraft schickt. Ich weiß nicht, ob ihr den Text in Epheser 2, Vers 10, den habe ich mir gemerkt, ob ihr den kennt. Denn meine Aufgaben liegen schon fertig da. Er hat sie für mich bereitet. Ich muss nur sagen, komm, gib her. Als Gemeinde wollen wir auch zu unseren Aufgaben stehen. Ich weiß nicht, wie es ist bei euch, wenn Wahlen sind. Schreien alle hier. Ich mache die Lektion, ich mache das, ich mache das. Wir brauchen gar keinen Ernennungsausschuss mehr, oder? Wäre das nicht die Norm, das Normale? Tja. Jede Stunde, die wir ihm schenken, kriegen wir die Kraft. Wir kriegen, wie gesagt, die Kraft nicht zum Nein sagen, sondern die Kraft zum Ja sagen. Und dann ist mir vor einiger Zeit mein Poesiealbum in die Finger gefallen. Gibt es das heute noch für Kinder, Poesiealben? Freundebuch. Ja, meins war aus Pappmaché, es gab ja nichts, ne? Das fiel schon fast auseinander. Und da hat mir ein Lehrer einen Spruch in das Album geschrieben. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kann mir das Gesicht gar nicht mehr merken. Den hatten wir nur ganz kurz. Wir hatten ja sonst immer Lehrerinnen. Aber das war ein Lehrer. Und der hat mir, glaube ich, den wichtigsten Satz in mein Poesiealbum geschrieben. Der sagte Folgendes: Das höchste Glück, o Menschenkind, so glaube doch mitnichten, dass es erfüllte Wünsche sind. Es sind erfüllte Pflichten. Und davon weiß unser Heiland bestimmt eine ganze Menge zu berichten. Hatte er erfüllte Wünsche? Er hatte nur erfüllte Pflichten. Ja. Also unsere Stunden ihm zu weihen, im Tagesplan, im Lebensplan. Er führt uns heute noch, wie er damals einen Paulus führte. Er segnet uns und unsere Arbeit. Und er schenkt uns auch noch ein Versprechen. Und das ist der Text, von dem ich sage, der passt auf jede Predigt. Der steht in 1. Korinther 1. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 8. Der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr unanklagbar seid an dem Tag des Herrn Jesu Christi. Er, der immer wollte und uns auch sein Wollen schenken will. Was sagt der Apostel Paulus? Er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Ich glaube, vollbringen können wir nur etwas, wenn wir uns sein Wollen schenken lassen. Alles andere klappt nicht. Auch Paulus war mit seinem ersten Wollen, kam er nicht weiter. Dann hat Jesus ein Stoppschild aufgestellt. Und ich hoffe, dass er manches Stoppschild auch für uns hat. Amen.